Geschichte des Yoga. Wie ist Yoga entstanden? Welche Entwicklungen gab es? Welche Entwicklungen gibt es heute? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Und dies ist zunächst einmal ein Übersichtsvortrag und später werde ich nochmals über die Geschichte des Yoga in Einzelphasen sprechen. Wie ist Yoga entstanden? Das ist zunächst einmal im Dunkeln, denn Yoga ist sehr viel älter, als es schriftliche Aufzeichnungen gibt. Yoga ist älter, als es archäologische Aufzeichnungen gibt. Wenn wir nämlich Yoga verstehen als Techniken, um zur Einheit zu kommen, Yoga als Methoden, um Gott zu erfahren, vermutlich so lange, wie es Menschen gibt, gibt es auch die Sehnsucht des Menschen, Gott zu erfahren und zur Einheit zu kommen. Yoga in diesem Sinne ist uralt. Wenn wir jetzt Yoga auch sehen anhand von Praktiken, Yoga ist ja letztlich ein Übungssystem für Körper, Geist und Seele, für Harmonie, Entwicklung und Erfahrung des Göttlichen, dann können wir natürlich auch wieder sagen, es gibt Asanas, es gibt Pranayama, es gibt Tiefenentspannung, weitere Übungen, um an sich selbst zu arbeiten. Es gibt Meditation, Mantra singen. Wenn wir also sagen, Yoga sind all diese Praktiken, dann wird man auch wieder feststellen, auch in diesem Sinne ist Yoga uralt. Es gab im alten Indien die sogenannte Indus-Kultur, deren Blütezeit vermutlich zwischen 4000 vor Christus und 1800 vor Christus war, eine sehr große Zivilisation, die ich jetzt nicht zu viel beschreiben will. Sie gehörte zu der Zeit zu den Hochkulturen, zu denen ja auch das alte Ägypten gehört hatte, Nilkultur, Mesopotamien und die Hochkultur am Gelben Fluss in China. Und die vierte Hochkultur war eben die Induskultur. Von diesen vier Hochkulturen war übrigens die Induskultur mit Abstand die bevölkerungsreichste. Es war eben nicht nur der Indus, sondern da gibt es eine ganze Reihe von Flüssen. Es waren relativ große Städte, schachbrettartig angelegt, übrigens ohne Mauern erstaunlicherweise. Eine Hochkultur, bei der es keine Zeichen von kriegerischen Auseinandersetzungen gibt. Sie scheint, mindestens aus der Forschungsstand, den ich kenne, eine recht friedvolle Kultur gewesen zu sein, die über einen relativ langen Zeitraum sich entwickelt hat und dann irgendwann um zwischen 2200 und 1800 vor Christus schrittweise einen Niedergang erlitten hat. Den Grund kennen wir bis heute nicht. Manche sagen, es gab eine Klimaveränderung, die dazu geführt hat, dass diese Art des Anbaus mit dieser Art von Bewässerungsanlagen nicht mehr möglich war. Dies soll jetzt aber kein Vortrag sein, hauptsächlich über indische Geschichten. Jedenfalls in dieser Zeit gab es auch eine Schrift, die aber eigenartigerweise bis heute noch nicht entziffert werden konnte, sodass wir bis heute nicht wissen, was dort eigentlich steht auf den Stelen, wo irgendetwas geschrieben steht. Es gibt dagegen so Siegelringe und kleine Figuretten und dort findet man zum Beispiel Menschen im Lotussitz und man findet Menschen, die Haltungen einnehmen, von denen wir annehmen könnte, dass sie Asanas, Yoga-Stellungen sind. Also mindestens ein paar der Asanas scheint es schon gegeben zu haben und es gibt auch Darstellungen von Shiva, oder die man sagen könnte, haben Ähnlichkeiten mit Shiva. Und da Shiva als der Ahnherr auch des Hatha-Yoga gilt, könnte man annehmen, dass bestimmte Übungen dort schon praktiziert wurden. Aber die Zeit dieser Induskultur ist ein großes Mysterium. Wir wissen nicht genau, was dort tatsächlich war. Manche Inder sagen, dass die Zeit der Veden die Zeit der Induskultur gewesen sein muss, und verlegen deshalb die Zeit der Veden auf das vierte Jahrtausend vor Christus. Es wird ja auch in der indischen Chronologie, die zum Beispiel im Surya Siddhanta beschrieben wird, wird gesagt, dass der Beginn von Kali-Yoga vor 3000 vor Christus gewesen ist und dass Shiva zu Beginn des Kali-Yoga den Hatha-Yoga der Menschheit gegeben hat. So könnte man sagen, Yoga in diesem Sinne muss über 5000 Jahre alt sein. Die moderne Indologie geht von anderen Zeitchronologien aus. Sie würde eben sagen, dass die Zeit der Veden nicht die Zeit der Induskultur war, sondern dass die Zeit der Veden eine Zeit der Einwanderung der indogermanischen Völker gewesen sein soll. Es gibt da die Aussage, dass zwischen 1500 vor Christus bis 800 vor Christus die sogenannten Arier eingewandert sind in Persien und auch in Indien. Die Arier waren ein indogermanischer Volksstamm, haben übrigens mit den Germanen jetzt nichts zu tun. Man findet den Ausdruck Arier sowohl in Persien wie auch in den indischen Schriften. Und die waren hellhäutig und waren auch größer als diejenigen, die in Indien schon gelebt haben. Arier heißt aber übrigens die Gastfreunde, jemand, der freundlich ist zu Fremden. Das ist ein Arier, also von der Wortbedeutung her, Menschen, die sich eher als Kosmopoliten, als freundlich, als gastfreundlich angesehen haben, haben sich selbst als Arier bezeichnet, wird später auch als Edle bezeichnet. Und manche sagen eben, das waren diejenigen, die Indo-Europäer kamen nach Indien und aus der Verbindung zwischen der Kultur, die es dort gab, und der indoeuropäischen entstanden dann die Veden. Die Veden, also Schriften, die die alte Kultur der indoeuropäischen oder indogermanischen Völker beschrieben hat und die beeinflusst worden ist von der Kultur, die es in Indien schon gegeben hat. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben die Veden mit Yoga zu tun? Die Veden sind, wie ich ein andermal schon mal gesagt habe, jetzt nicht Schriften, wo alles nur heilig und yogisch ist. Da werden Opferzeremonien beschrieben, da werden Tieropfer beschrieben, da werden Dinge, die wir heute vom Yoga-Standpunkt aus als sehr eigenartig ansehen würden, beschrieben. Aber in manchen der Veden wird eben auch die Grundlage von Vedanta beschrieben. Ein unendliches Göttliches, das ganze Universum entstanden aus einem Göttlichen, das ganze Universum eine Manifestation eines Göttlichen. Zum Beispiel im Purusha Sukta wird es so beschrieben. Und in jedem Einzelwesen dieses Göttliche. Wir finden in den Veden auch die Beschreibung von Meditationen. Es gibt die sogenannten Vidyas und die Vidyas sind Meditationstechniken. Wir finden die Beschreibungen von sogenannten Shramanas, Asketen, die in den Wald gegangen sind, Tapas geübt haben, ihre Luft angehalten haben, ihren Körper in furchtbare Verrenkungen gebracht haben, lange meditiert haben. All das kann man interpretieren als Yoga in seinen Aspekten Asana, Pranayama und Meditation. Und natürlich haben sie Mantras rezitiert. In den Veden wird Om beschrieben, es wird das Gayatri-Mantra beschrieben, es werden auch andere Mantras beschrieben, die rezitiert werden. Wir können also sagen, die Grundlagen des ganzen Yoga finden wir schon in den Veden, obgleich die Veden jetzt keine Schriften sind, welche beschreiben, welche Übungen genau gemacht wurden. Der letzte Teil der Veden ist, wie du vermutlich weißt, wenn du jetzt dieser Vortragsreihe bis jetzt zugehört hast, sind die Upanishaden. Die Upanishaden jetzt wiederum nach klassischer Chronologie zu Beginn des Kali-Yugas offenbart oder auch gesammelt, wären 5000 Jahre auch alt. Die Indologen würden eher sagen, das ist der letzte Teil der Veden. Vermutlich entstanden die älteren Upanishaden zwischen 1200 vor Christus bis 800 vor Christus, die späteren Upanishaden vielleicht sogar erst 500 vor Christus oder später. Und in dieser Zeit der Upanishaden finden wir schon die ganze Vedanta-Philosophie als Grundlage des Jnana-Yoga. In den Upanishaden sind die Vidyas, die Meditationstechniken, genauer beschrieben. Wir finden die Beschreibung der Rishis in Ashramas, also Orten der spirituellen Praxis. Shrama heißt ja spirituelle Praxis. Ashrama, das, was hinführt zur spirituellen Praxis. Diejenigen, die in den Ashramas leben, sind die sogenannten Shramanas, die oft übersetzt als die Asketen, manchmal auch als Tapaswins bezeichnet. Und dort wird nochmal genauer beschrieben, was haben die alles gemacht. Und sie haben meditiert, Atemübungen gemacht, andere Tapas, Askeseübungen, andere spirituelle Praktiken. Also die Rishis der Upanishaden waren sicherlich Yogis. Dann geht es von der Geschichte des Yoga weiter. Wir sprechen gerne, oder die Indologen und die Religionswissenschaftler sprechen gerne als die Zeit zwischen dem 7. Jahrhundert vor Christus bis zu dem 7. Jahrhundert nach Christus als die klassische Zeit. Und in dieser Zeit gab es in Indien eine reichhaltige philosophische und spirituelle und religiöse Strömungen. Es gab eine breite Strömung. Karl Jaspers hat ja auch mal das 6. Jahrhundert vor Christus als die Achsenzeit bezeichnet. Dort entstand die griechische Philosophie, dort entstand in der babylonischen Gefangenschaft der Juden, entstand letztlich große Teile des Alten Testaments, hat sich das Judentum formiert. Dort gab es im alten China Konfuzius und Lao Tse, dort wurde der Zoroastrismus im Iran, in Persien stark. Heute nimmt man allerdings an, dass Zarathustra um 800 vor Christus gelebt hat, aber der Zoroastrismus hat sich ausformuliert im 6. Jahrhundert vor Christus. Und in Indien lebte eben der Buddha, es lebte Mahavira und somit wurden die Grundlagen gelegt von Buddhismus und Jainismus. Das war die Zeit, wo Vedanta sich auf der Grundlage der Upanishaden geformt hatte. Und letztlich auch die Zeit, wo sich Yoga weiter formiert hat. Von der Indologie und der Religionswissenschaft spricht man gerne davon, dass in dieser Zeit verschiedene religiöse Strömungen gab. Es gab zum einen den Brahmanismus und zum zweiten gab es die Shramana-Traditionen. Der Brahmanismus war eben solche, wo die Brahmanen eine besondere Rolle gespielt haben, wo Homa, Puja, Yajna wichtige Rolle gespielt haben und wo auch Rituale wichtig waren, Studium der Schriften und wo eben die spirituelle Praxis aus Ritualen, Studium der Schriften, Rezitationen hauptsächlich bestanden hat. Und die Brahmanen haben eben auch gelebt in der normalen Gesellschaft und die haben eben auch an andere Angehörige dort weiter unterrichtet. Also dieser Brahmanismus war Spiritualität im normalen Alltag integriert, Menschen im Berufs- und Familienleben. Der brahmanische oder die brahmanische Tradition hat sich dann ab dem 5. Jahrhundert vor Christus aufgeteilt in drei Hauptströmungen, Shaiva-Strömungen, also der sogenannte Shivaismus oder Shaivismus, Vishnu-Strömungen, Vishnuismus, Vaishnavismus genannt, und Shaktismus, die Shaivas, auch die Shivaiten in Deutschen bezeichnet, ich mag es zwar lieber Shaiva zu nennen, was vom Sanskrit herkommt, in Deutschen wird oft die Shivaiten genannt, die verehren besonders Shiva, auch in seinen Manifestationen Ganesha, Sharavanappava, Rudra, Bhairava und so weiter. Die Vaishnavas verehren besonders Vishnu, auch in seinen Manifestationen Krishna und Rama. Hanuman wird auch normalerweise Vishnu zugeordnet, gilt aber als Inkarnation von Shiva. Und als drittes die Shakti-Traditionen, insbesondere wird dort Gott verehrt als die göttliche Mutter, Durga, Kali, Tripura Sundari oder auch in ihren Manifestationen Lakshmi, Saraswati. Also diese drei Hauptströmungen und in den verschiedenen indischen Fürstentümern, die es zu der Zeit gab, oder die kleinen Königreiche, gab es dann immer Könige, die mehr Shaiva, mehr Vaishnava, mehr Shakta waren. Parallel zu diesen brahmanischen Traditionen gab es dann die sogenannten Shramana-Traditionen. Und die Shramana-Traditionen sind solche Traditionen, die auf spirituelle Praxis, einfaches Leben, Meditation besonderen Wert gelegt haben, wo das Mönchtum entstanden ist, wo Asketentum besonders wertgeschätzt wurde und Einsiedelei und Ashramas eine besondere Rolle gespielt haben. Und hier gibt es besonders bekannt die Jains und die Buddhisten. Mahavira, einer der großen Lehrer des Jainismus, manche sagen der Begründer, der Religionsstifter, aber er selbst gilt ja als der 24. Tirthankar dieser Tradition, also nicht der erste, aber vermutlich im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt. Der hat eben propagiert Entsagung, viel Meditation und bedingungsloses Ahimsa. Dann gab es den Buddha, auch im 6. Jahrhundert vor Christus, der den großen Mönchsorden gegründet hat, eben der Buddhismus, der vermutlich selbst Tausende, wenn nicht noch mehr Menschen, die Mönchsgelübde abgenommen hat, einen großen Mönchsorden dort begründet hat, der auch wieder die Einfachheit und die Askese betont hat. Und die Shramana-Traditionen haben eben auch auf die Veden nicht mehr die große Rolle gelegt. Auch das Kastendenken hatte keine so große Rolle mehr gespielt, obgleich es auch buddhistische Kasten gab, Giant-Kasten gab. Übrigens auch ab dem 1. Jahrhundert nach Christus gab es ja auch Christentum in Indien. Auch die haben ihre eigenen Kasten gebildet. Also das Kastensystem in Indien war keine hinduistische Besonderheit, wie überhaupt das Kastensystem auch keine indische Besonderheit war. Kastenlosigkeit als Ehrlosigkeit gab es ja auch im europäischen Mittelalter. Es gab es in den verschiedenen Kulturen. Gut, aber das Besondere in Shramana-Traditionen war, dass man durch die Entsagung aus dem Kastentum aussteigen konnte und dass die eigene spirituelle Praxis besonders wichtig ist. Neben Buddhisten und den Jains gab es noch andere, wie zum Beispiel auch die Ajivakas. Und hier spielt dann Yoga eine besondere Rolle. Wir finden den Ausdruck Yoga in den Upanishaden, wir finden den Ausdruck Yoga im Mahabharata, wir finden ihn natürlich in der Bhagavad Gita. Und hier ist Yoga ein System spiritueller Praktiken. Im Grunde genommen gibt es Yoga auch als Teil des Buddhismus, es gibt Yoga als Teil des Jainismus, es gibt Yoga auch als Teil der, als eigenständiger Teil im Brahmanismus und in Verbindung mit Shaivismus, Vaishnavismus oder Shaktismus. Wir können also sagen, was ist in diesem Zeitpunkt des Yoga? Wir können es weit formulieren und könnten sagen, alle spirituellen Traditionen dieser Zeit sind auch Yoga. Denn Yoga ist spirituelle Praxis. Yoga ist alles, was wir tun, um zur Einheit zu kommen. Und tatsächlich finden wir den Begriff Yoga in buddhistischen Schriften, jainistischen Schriften, den brahmanistischen Schriften der Zeit, eben in den Brahmana-Teilen der Veden. Und wir finden ihn auch als eigenständige Übung. Wenn wir jetzt eben sagen, Yoga im Sinne von der modernen Praktiken, Asana, Pranayama, Meditation, Mantra-Rezitation, dann würden wir sagen, ja, wir finden auch Yoga als eigenständige spirituelle Praxis, wo Menschen meditiert haben, Atemübungen gemacht haben und auch bestimmte Asanas geübt haben. So geht es dann weiter. Buddhismus, Jainismus und Brahmanismus gab es auch Überlappungen. Menschen konnten auch gleichzeitig Buddhisten sein und an Shiva glauben und Shakti verehren und Mahavira in hohem Ansehen zu haben. Gut, diese Zeit ging dann eben weiter. Dann gab es die Zeit der sogenannten Sutras. Zwischen vermutlich dem 5. Jahrhundert vor Christus und dem 5. Jahrhundert nach Christus entstanden die Sutras, die Leitfäden. Es gab Sutras für nahezu alles. Es gibt Leitfäden für indischen Tanz, es gibt Leitfäden für Poesie. Aber vor allen Dingen gibt es die Sutras für die 6 klassischen Philosophiesysteme, ja, und Insbesondere gibt es auch das Yoga-Sutra von Patanjali, das vermutlich im 3. Jahrhundert nach Christus entstanden ist. Gelehrte streiten sich, ob es schon im 6. Jahrhundert vor Christus oder 6. Jahrhundert nach Christus. Jetzt im Jahr 2018 scheint die Mehrheit der Ansicht zu sein, 3. Jahrhundert nach Christus. Und in diesem Sinne, wo der wichtigste Yoga-Text das Yoga-Sutra ist und dort auch schon über Asana und Pranayama etwas geschrieben ist und auch im 3. Kapitel durchaus auch Energiepraktiken beschrieben werden, einschließlich Chakras beschrieben werden und Konzentrationstechniken auf die Chakras beschrieben werden, können wir also sagen, spätestens dort finden wir die verschiedensten Yoga-Wege von Jnana-Yoga, wo Patanjali ja von Viveka und Jnana gesprochen hat als Mittel zur Befreiung, über Bhakti-Yoga, Patanjali erwähnt Ishvara Pranidhana als Möglichkeit, Gott zu verwirklichen, über Karma-Yoga, Patanjali erwähnt immer wieder Mitgefühl als wichtiger Teil der spirituellen Praxis, Ahimsa. Patanjali spricht auch über Energien, über Prana, über die feinstoffliche Wirbelsäule Kurmana, die er spricht, über Meisterung von Samana und vielem anderen. Also Kundalini-Yoga war bekannt und er spricht auch über Asana und Pranayama. Mindestens Pranayama beschreibt in einigen Versen eine Vielfalt von Atemübungen gibt. Gut, und damit können wir sagen, hier war Hatha, ist der Yoga in seiner Ganzheit, wie wir ihn heute kennen, schon mindestens angelegt, beschrieben, mindestens klassifiziert. Gut, in der Gupta-Zeit, das heißt 3. bis 5. Jahrhundert nach, oder eigentlich bis 6. Jahrhundert nach Christus, war die Blütezeit der indischen Zivilisation. Das war die Zeit, wo in Indien der Lebensstandard der höchste war unter allen Kulturen auf der Welt, wo es große Städte gab. Vermutlich war Pataliputra die größte Stadt weltweit. Es gab große Blütezeit auch von Universitäten. Es gab Städte des Lernens, wo mehrere tausend Studenten waren. Taxila war eine der großen, die es ja schon im 4., 5. Jahrhundert vor Christus Universitätsstadt gab. Es gab die großen buddhistischen Universitäten. Es gab auch Universitätsstädte, wo Jains, Buddhisten und brahmanistische Traditionen, also die Philosophen der 6 klassischen Philosophiesysteme waren, große Werke geschrieben haben. Also eine ganz große Blütezeit. Diese Blütezeit ging dann irgendwann zu Ende und Yoga wurde weiter praktiziert. Ich will jetzt aber nach diesem Vortrag über Geschichte des Yoga im Altertum vielleicht eine kleine Pause machen und einen nächsten Vortrag geben, wo es dann darum geht, letztlich Yoga im Mittelalter und in der Neuzeit. Also, kurze Zusammenfassung. Yoga uralt. Schon in der Induskultur finden wir mindestens Darstellungen von Menschen in Meditation. Wir finden Figuren und Siegel, die Shiva darstellen könnten. Wir finden Andeutungen, dass es Pranayama gibt. Und so gibt es einiges, was darauf hinweist, dass Yoga in Indien schon im 4. Jahrtausend vor Christus war. Zeit der Schriften sind die Veden und Upanishaden. Nach mancher Ansicht haben die ihren Ursprung in der Induskultur, 4. Jahrtausend vor Christus. Die Indologen gehen aber eher davon aus, zwischen 1500 vor Christus bis 800 vor Christus entstanden. Wir finden in den Veden auch Meditation, wir finden auch schon asketische Praktiken. Wir können davon ausgehen, es gibt hier auch schon Beschreibungen von Yoga. Die klassische Zeit in Indien zwischen dem 8. Jahrhundert vor Christus bis 6. Jahrhundert nach Christus, man könnte sagen, eine der Blütezeiten der indischen Kultur, Zeit der Upanishaden, Zeit des Buddhismus, Jainismus, der anderer Shramana-Tradition und Brahmanismus, überall eben auch Yoga praktiziert. In große Zeit der Blüte war noch die Maurya-Dynastie, Ashoka, 3. Jahrhundert vor Christus, der vor allem Buddhismus gefördert hat, aber auch selbst Shiva und Vishnu verehrt hat. Dann diese Zeit, wo die verschiedenen Sutras beschrieben sind, wo Patanjali Yoga Sutra geschrieben ist und wo viele der wichtigen Yoga-Schriften niedergeschrieben wurden. Ja, soweit für heute. Mein Name Sukadev Kamara Durgadas. Wir sind von www.yoga-vidya.de und es geht weiter beim nächsten Mal mit Yoga in der Zeit von Persisch und mongolischen Einwanderungen und englischer Fremdherrschaft. Alle Informationen auf www.yoga-vidya.de und dies ist ein Vortrag aus der Reihe Ganzheitliche Yogaschulung.